Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Am 20. Mai 1927 startete er, und zwar von New York nach Europa. Es sollte die erste Alleinüberquerung des Atlantiks werden. Ein Tag später landete Charles Lindbergh in Paris und er ist einer der großen Helden der Luftfahrt seitdem. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn es gab jemanden, der es schon vor Lindbergh geschafft hatte. In der anderen Richtung, von Europa nach Amerika, auch ganz allein. Torben Kuhlmann hat diese Geschichte aufgedeckt und in den schillerndsten Farben geschildert. Und zwar unabhängig vom Rechercheverbund WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Torben, wer ist diese Figur?
Die Figur ist eine Person, würde nicht mal Person sagen, eigentlich ein Lebewesen, womit man vielleicht gar nicht rechnet. Es ist eine kleine Maus, die jedenfalls meinen Ergebnissen nach im Jahr 1912, so wahrscheinlich um den Dreh, dann doch tatsächlich sich ein Flugzeug baute und damit auch den Atlantik überquerte.
Torben Kuhlmann, investiger Zeichner und Illustrator, heute Abend zu Gast mit dieser Geschichte in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk. Torben Kuhlmann ist zu Gast. Du bist Illustrator. Torben, am Anfang darfst du dir bei uns was wünschen. Wir haben uns drei Dinge überlegt und du darfst dir eine mögliche Aktivität aussuchen. Hier steht, moin, bist ja Hamburger. Du bist gebürtiger Hamburger eigentlich?
Nein, zum Studium nach Hamburg gezogen, habe mich aber in die Stadt verliebt und bin dort geblieben.
Bist du Nordlicht?
Das schon, also Niedersachsen.
Woher?
Aus Sulingen, ein kleines Örtchen mitten in so einem Niemandsland zwischen Bremen, Osnabrück und Hannover.
Also hier kommen drei Vorschläge für die möglichen Aktivitäten für oder mit Torben Kuhlmann. Erstens, bei einem Parabelflug Schwerelosigkeit ausprobieren. Schon mal gemacht?
Nee, aber abgesehen von der Übelkeit, die wahrscheinlich damit einhergeht, eine spannende Idee.
Würdest du sowas machen?
Doch, theoretisch, wenn ich mal eine mutige Minute habe, wahrscheinlich schon.
Keine Sorge. Ich glaube, diese Flüge, die dauern mehrere Stunden. Die fliegen so ganz viele, Parabel, wenn ich das richtig weiß.
Ja, die Sorge ist nur, dass man es irgendwie nicht gut verträgt und dann nicht abbrechen kann. Man hat noch 10-mal Schwerelosigkeit plötzlich vor sich.
Bist du kirmestauglich? Also so Fahrgeschäfte?
Es geht unterschiedlich. Also so rauf und runter ist meistens kein Problem, aber wenn es permanent nur im Kreis geht, mache ich das nicht so gerne mit.
Zweite Möglichkeit wäre, ein neues Logo für die Stadt Sulingen entwerfen. Da sind wir in Sulingen.
Ja.
Ist Heimatstadt. Mhm. Schon mal für die gearbeitet, für die Kommune da?
So grobe Entwürfe habe ich schon mal gemacht für den Kulturverein. Die hatten mal gefragt, ob ich mir was vorstellen könnte. Aber die sind, glaube ich, ganz gut ausgerüstet mit verschiedenen Logos und Stadtwappen und ähnlichem.
Dritte Möglichkeit wäre eine Werbekampagne für artgerechte Mäusehaltung illustrieren.
Oh, das wäre natürlich auch mal interessant. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen problematischere Themen aufgreifen, wenn man dann nochmal an die Labormäuse ran will oder ähnliches.
Mäuse haben es dir angetan?
Das schon, aber hauptsächlich kam das fast automatisch, als ich mich sehr intensiv mit Mäusen beschäftigt habe im Rahmen von Lindbergh eben. Ja.
Woher kommt das? Also war es wirklich die Geschichte, die zu einer Maus geführt hat, oder ist das mit den Mäusen schon vorher irgendwie mal gewesen?
Ach, ich fand Mäuse eigentlich immer schon sehr sympathisch und irgendwie aufgeweckt. Und sie kamen auch im Haus meiner Eltern ab und zu mal vor, weil sie sich dann doch irgendwie in die Küche schleichen konnten. Aber die richtige Vorliebe dafür habe ich erst entwickelt, als ich dann mit Lindbergh angefangen habe. Und da war die Idee, dass eine Maus eine Fledermaus entdeckt und dann natürlich ein bisschen neidvoll denkt, diese Maus, diese spezielle Maus kann fliegen, ich nicht, und muss sich das dann durch technische Spielereien erst ermöglichen. Und dadurch war natürlich von vornherein klar, dass es eine Mausegeschichte sein wird.
Wenn du dir eins aussuchen müsstest, also der Parabelflug, ein Logo für die Stadt Sulingen oder die Werbekampagne für artgerechte Mäusehaltung, was würdest du wählen?
Oh, ich glaube, dann jetzt habe ich vielleicht so eine mutige Minute und würde fast den Parabelflug wählen.
Würdest du eine Maus mitnehmen?
Wenn sich eine dafür bereit erklärt, vielleicht. Ansonsten nehme ich eine Plüschmaus mit. Die habe ich nämlich schon da.
Sagt Torben Kuhlmann, ist heute Abend zu Gast in Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Torben Kuhlmann ist zu Gast. Wer als Zeichner arbeitet, sollte nicht zu viel Angst vor dem weißen Blatt haben.
Ach, das ist immer der schlimmste Moment. Der, an dem ich zum ersten Mal den Stift auf ein Papier setze.
Torben, ist das für dich genau so?
Ja, das trifft das ziemlich gut. Ich habe leider diese leichte Künstlerkrankheit, eben die Angst vor dem weißen Papier. Das ist jetzt für das einzelne Bild manchmal noch gar nicht so dramatisch, aber wenn man ein wirkliches Buchprojekt vor sich hat und jetzt, wie im Falle meiner Mäusebücher, dann plötzlich nicht nur ein leeres Blatt, sondern 96 oder 128 leere Blätter vor einem liegen und man dann den ersten Strich machen soll. Das ist eine doch große psychologische Hürde, dann den ersten Strich zu machen.
Ist denn der erste Strich der, der hinterher auch bleibt? Oder fängst du so mit Entwürfen an, dass du am Anfang dir auch die Freiheit geben kannst und sagen kannst, naja, das ist jetzt halt ein Entwurf, den kann ich ja auch wieder wegschmeißen, dann ist der Druck nicht ganz so hoch.
Ja, also auf diese Art und Weise muss ich mir den Weg in das fertige Bild dann hineinebnen. Also ich fange mit sehr vielen, manchmal sehr groben Skizzen an, die ich dann manchmal auch nur grob in mein Skizzenbuch mache, gerade vielleicht auch, wenn ich unterwegs bin und die Idee gerade da ist. Das sind dann wirklich so grobe Striche, dass ich die dann quasi nur selber lesen kann. Später werde ich das dann adaptieren in eine etwas bessere Zeichnung und dann schon mal durchexperimentieren, wie ich das mit der Komposition und vielleicht auch schon mit der Lichtstimmung handhaben will. Und wenn das dann stimmt, kann ich relativ gesichert in das fertige Bild starten.
Was wir da hören, den Ausschnitt gerade, das ist Lindberg, und zwar als Hörspiel. Die ein oder andere wird es erkannt haben. Das ist Bastian Pastewka. Der spielt alle Rollen. Mhm. Magst du das Hörbuch?
Ja, also ich bin sehr angetan auch von dem Humor, den Bastian Pastewka mit in die Mausegeschichte dann noch zusätzlich mit reinbringt. Und ja, in gewisser Weise bin ich als Figur ja auch in dem Hörbuch in gewisser Weise drin, weil eben der, den wir gerade gehört haben, der Zeichner auch Teil der Erzählung ist und auch wenn er ein bisschen anders klingt.
Der ist ein bisschen ein paar Tage älter, ne? Gefühl, ja, kommt er so ein bisschen so, ja, ich zeichne.
So ein bisschen, aber ich glaube, so stellt man sich auch einen Zeichner eher vor. Und nicht so ein junger Mit-30er, sondern es ist dann immer so ein gemütlicher, bärtiger Mensch, der mit Strohhut.
Bärtig stimmt ja wiederum.
Ja.
Ja, möglicherweise muss das Pastewka natürlich auch machen, wenn er alle Rollen spielt. Muss ja auch Stimmen haben, die dich irgendwie ein bisschen absetzen können.
Ja, natürlich. Wenn er wirklich die verschiedenen Rollen voneinander unterscheidbar sprechen will, muss er dann natürlich einen sehr individuellen Charakter jeweils geben.
Die Produktion hat den BO 2016 gewonnen, Bastian Pastewka und, glaube ich, auch die Regisseurin, als wunderbares Kinderhörspiel. Es basiert ja auf deinem Buch Lindberg, als ein Bilderbuch oder wie würdest du es selbst bezeichnen? Ist ja kein Comic im klassischen Sinne, ein Bilderbuch oder eine Graphic Novel oder?
Schwierig, das immer mal so in Kategorien dann zu packen. Es ist eigentlich schon ein Bilderbuch, aber ich finde, es hat durchaus auch schon Anklänge an den Graphic Novel. Also ich bediene mich einfach so in den Genres, die mir gefallen und das war auch der Ansatz bei dem Buch am Anfang. Ich nehme einfach das, was ich für die Erzählung, die ich gerade machen will, am besten passt und da habe ich mich bedient in der Sprache des Kinos für die Komposition und die Perspektiven und in der Aufbereitung der Seiten ein bisschen im Comic und Graphic Novel und natürlich das Ganze so ein bisschen an ein Kinderbuch angelehnt und so kamen viele verschiedene Sachen zusammen.
Heißt aber auch, Kategorisierung ist in dem Moment einfach nicht wichtig, sondern du brauchst das, was der Geschichte dient.
Ja, genau.
Es ist eine sehr wunderbare Geschichte, die, da hören wir mal kurz in den Anfang rein.
Dann könnten wir ja zum Beispiel so beginnen. Vor vielen Jahren lebte in einer riesigen Stadt eine neugierige, belesene Maus. Sie verkroch sich oft für viele Monate in düsteren Bibliotheken, um heimlich in den Büchern der Menschen zu lesen.
Das ist wunderbar. Und ich male die Bilder dazu. Bibliothek, hast du gesagt?
Ja.
Dann brauchen wir viele Bücher. Alte, dicke Bücher, auf denen sich der Staub im Licht der Sonne türmt. Bücher, die die Errungenschaften und Ideen der alten Gelehrten festhalten. Ja, 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 ja,
ja. Ja, man hat so ein geistiges Bild vor Augen. Da sitzt jemand über einer riesen Tafel und es ist ein sehr körperlicher Vorgang, das Zeichnen.
Ja, natürlich.
Bei dir auch? Also ist das so, hier wird gestampft und da sind die Bleistifte und...
Ich glaube, es ist nicht so malerisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man jetzt auf großer Leinwand oder ähnlichem so, also mit ganzem Körpereinsatz malt, weil ich ja wirklich kleinere Formate habe, so mit Aquarellfarben und Zeichnung im Format DIN A3 meistens. Das ist schon in den Bewegungen ein klein bisschen eingeschränkter, aber schon ganz körperlich, wenn man dann so gebeugt über sein Papier hängt und dann mit verschiedensten Strichen und Stiften versucht, das Blatt erstmal vollzukriegen.
Wie ist die Idee zu Lindberg entstanden?
Die ist schon vor einiger Zeit im Rahmen meines Studiums in Hamburg entstanden. Und zwar hatte ich während meines ersten Buchillustrationskurses nur mal die Idee, dass eine Maus eine Fledermaus entdeckt. Und allein schon aufgrund dieses kleinen Wortspiels dachte ich, daraus könnte sich vielleicht eine kleine Geschichte ergeben. Und ich habe ein paar erste kleine Zeichnungen dazu gemacht, eben wie diese Maus anfängt, sich Fledermausflügel zu bauen und damit so ein klein bisschen eine Anlehnung an die menschliche Luftfahrtgeschichte drinne hatte. Und von da aus habe ich das dann erstmal nicht weiter verfolgt. Aber dann Jahre später kam dann plötzlich doch das Ende meines Studiums in Sicht und natürlich dann die große Frage, was macht man als Abschlussarbeit? Und unter den mehreren Optionen, die ich dann hatte, war eben auch vielleicht ein Bilderbuch zu machen, eben um dann das Studium auch mit einem ganz eigenen Projekt abschließen zu können. Und da war dann eben die Idee mit der fliegenden Maus noch in der Schublade, die ich dann ziemlich schnell ein bisschen weiterentwickelt habe und plötzlich wurde daraus eine wirklich lange Erzählung.
Wie entwickelst du dann den Plot? Das ist ja so, die kleine Maus ist alleine auf einmal in Hamburg, ihre Freunde sind alle weg, dann kommt irgendwie raus, sie sind mit einem Dampfschiff offenbar in die USA ausgewandert. Aufs Schiff kann die kleine Maus nicht, weil die Katzen gefährlich sind und muss sich dann eben ein Fluggerät bauen und ist damit sozusagen das erste Wesen, was diese allein Atlantiküberquerung hinkriegt. Also wie entwickelst du so einen Plot dann?
Ach, das gibt sich, glaube ich, alles die Klinke in die Hand. Ganz am Anfang stehen natürlich immer ein paar Bildideen, einfach weil ich vom Visuellen komme und erstmal in Bildideen auch eine Geschichte konzipiere. Und dann geht es natürlich schnell daran weiter, die notwendigen zusätzlichen Geschichtsteile zusammenzutragen. Das kann man nicht immer planen, manchmal kommt die Idee völlig aus dem Nichts. Bei Lindbergh war es zum Beispiel ganz maßgeblich von Entscheidung, dass ich plötzlich mal nachgeguckt habe, wann die Mausefalle erfunden wurde. Und das Patent war dann wirklich erst Ende des 19. Jahrhunderts angemeldet, was so gut in diese frühe Luftfahrtzeit passte. Und plötzlich hatte ich einen Grund, dass nämlich das Leben in der Stadt gefährlich wird, weil nämlich überall Mausefallen auftauchen. Also eine technische Erfindung bedroht die kleine Maus, die sich dann wiederum mit einer technischen Erfindung behelfen muss, um damit dann zu flüchten. Und die Idee, dass sie dabei dann den Weg über den Atlantik wagt, kam dann eben, weil ich das Ganze als Anlehnung an die europäische Auswanderungsgeschichte auch dann anlegen wollte. Dann rechnet die Maus eben mit einem besseren Leben in der neuen Welt und plötzlich hatte ich eine wirklich Geschichte, die von A über B nach C führt.
Was hast du für eine Note bekommen? Gibt es die bei euch im Studium?
Ja, die gibt's.
Und? Darfst du das sagen?
Ich glaube schon. Mein Professor kann ja weghören. Es war dann doch eine 1.
Tom Kuhlmann hat Lindbergh gezeichnet und danach kommt noch Armstrong, da gucken wir gleich nochmal drauf und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Torben Kuhlmann ist zu Gast. Du bist Illustrator, Zeichner. Du hast das wunderbar süße Buch Lindbergh gemalt, gezeichnet. Und dazu gibt es auch eine Hörbuchfassung oder eine Hörspielfassung. Und da haben wir nochmal einen kleinen Ausschnitt draus, um mal zu hören, wie die kleine Maus denn eigentlich heißt.
Wie soll die Maus denn heißen? Nennen Sie doch Charlie. Oh, so viele Bücher hier. Regale rauf, Regale runter, alles voller Bücher. Da, Leonardo da Vinci. Ja, der hat tolle Sachen gemacht. Und hier, Newton. Ein genialer Erfinder war das. Da, Otto Lilienthal mit seinem Hängegleiter. Und hier sind alte Seekarten von Christoph Kolumbus. Wahnsinn.
Bist du das, Charlie?
Klar, wer denn sonst?
Ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks im Hörverlag erschienen. Hast du immer schon diese Begeisterung für die Luftfahrt gehabt?
Die war aus irgendeinem unersichtlichen Grund schon immer da. Also ich kann mich an Episoden in meinem Leben erinnern, wo ich angefangen habe, die Wand in meinem Kinderzimmer anzumalen. Und da hatte ich so einen etwas schäbigen alten Einbauschrank und da habe ich dann mit grober Baumarktfarbe, mit Schwarz und Weiß, dann angefangen, die Geschichte der Luftfahrt über mein Bett zu malen, auch wenn meine Eltern das wahrscheinlich erstmal nicht so schön fanden. Aber da sieht man, dass mich eben gerade diese frühe Luftfahrtgeschichte immer schon sehr fasziniert hat. Es war jetzt auch gar nicht unbedingt, dass es Luftfahrt war, sondern ich fand die Idee einfach unendlich faszinierend, dass es Leute gab, die so in ihrer Garage oder ihrem Schuppen versucht haben, das erste Flugzeug zu bauen. Und dann Stangen und Bretter zusammenbrachten und dann sich Flügelkonstruktionen überlegten und dann wirklich versuchten, der Erste zu sein, der das funktionierende Flugzeug hat.
Hast du eine Idee, jetzt hast du es vorhin gestellt, das waren mehrere Arbeitsschritte, aber wie lange hast du intensiv an Lindbergh gearbeitet zeitlich?
Oh, da Lindbergh im Rahmen meiner Abschlussarbeit entstanden ist, kann ich sagen, dass ich so ungefähr ein Jahr dran gearbeitet habe. Allerdings ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Ich habe in der Zeit in einer Werbeagentur gearbeitet und war also mehr oder weniger Vollzeit beschäftigt damit. Und so war Lindbergh dann mehr so eine Feierabend-Wochenendarbeit. Und einmal hatte ich dann auch eine längere Freistellung, eben um intensiv an der Abschlussarbeit arbeiten zu können. Dann war ich 3 Monate wirklich mit nichts anderem beschäftigt, was dann auch mal gute und schlechte Konsequenzen hatte.
Inwiefern?
Ja, wenn man 3 Monate, gerade so als erwachsener Mann, wirklich quasi total abgeschieden nur an einer Sache arbeitet, kriegt man einen extremen Tunnelblick und man vergisst irgendwie sämtliche Aspekte der Welt drumherum. Und vor allem ertrinkt man am Ende fast in einem Meer an Selbstzweifel, weil man natürlich nichts anderes als diese Bilder plötzlich vor sich hat und irgendwann kann man das einfach nicht mehr sehen.
Hast du dir irgendwie mal ein Feedback auf den Weg eingeholt? Freunde, Bekannte, Betreuende, Professoren oder so, mal zu sagen, hey, sagt mal, ist okay oder ist nicht okay?
Ja, Mitstudenten mussten dann mal einen Blick drauf werfen und dann musste ich auch mal einfach mal ein paar Tage raus oder mal einen Tag ans Meer, also mal wieder den Blick freikriegen und auch mal Meinungen von anderer Stelle hören.
Und, was haben die gesagt?
Auch die waren eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich mir zumindest um die Abschlussarbeit erstmal keine Sorgen machen müsste.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass es im Nord-Süd-Verlag erschien, dass es da erscheint?
Also, das ist eigentlich eine ganz nette Anekdote. Als Student hofft man natürlich immer, dass die eigene Arbeit in irgendeiner Form vielleicht den Weg in den Buchmarkt findet, was allerdings wirklich nicht garantiert ist. Und mein Weg, das zumindest zu versuchen, war, dass ich die Bilder in Ausstellungen dabei hatte, unter anderem in der Bologna Children's Book, das ist die größte Bilderbuchmesse der Welt, wo sich die ganze Branche trifft. Dort gibt es eine Illustratorenausstellung, da hatte ich die Bilder eingesandt und die wurden zum Glück auch ausgewählt für die Ausstellung. Und parallel war dann der von mir selbst produzierte Buchdummy, den ich für die Abschlussarbeit produziert hatte, auch dort ausgestellt am Stand meiner Hochschule. Und da kam es dann dazu, während ich unterwegs war und bei dem einen oder anderen Verlag mal vorsichtig mein Projekt vorgestellt habe, dass Nord-Süd diesen Dummy gesehen hatte. Und dann erstmal ganz interessiert daran war, das zu machen. Musste es aber erstmal wieder ein bisschen frustriert zurückstellen, weil der Dummy, den ich produziert hatte, natürlich mit allem, was nötig war, daherkam, unter anderem mit einem eigenen Verlagslogo. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich für diese Kleinstauflage, die ich selber produziert habe, den Verlag Flying Books Publishing ins Leben rufe, woraufhin mein Verleger dann dachte, ja, das ist anscheinend schon unter einem Dach. Später haben sie dann im Ausstellungskatalog zu dieser Illustratorenausstellung noch die richtige Information gefunden, dass es eben unpublished ist und sich dann nochmal gemeldet.
Okay, wie lange dauert das dann, bis die sich bei dir melden, bis das dann auf dem Markt erscheint?
Oh, das ging auch relativ schnell, weil sie doch sehr überzeugt waren von der Fassung des Buches, wie ich es schon fertig hatte. Und so hatten wir dann, glaube ich, im Frühjahr oder frühen Sommer 2013 gesprochen und so die Formalitäten geklärt und im Januar 2014 erschien es dann schon.
Das heißt aber auch, da ist nicht mehr viel dran geändert worden.
Wir haben noch ein Textlektorat gemacht und ganz zum Schluss kamen dann noch aus mehr oder weniger heiterem Himmel noch 16 Seiten dazu, weil ich so eine krumme Seitenzahl hatte. Und aus drucktechnischen Gründen hieß es dann, können wir nicht statt 80 Seiten 96 Seiten machen? Das wäre produktionstechnisch wesentlich besser. Und dann kam die Idee, da es ja meine Diplomarbeit war, dass wir uns noch bedienen können aus dem Bilderpool und so eine kleine Geschichte der Luftfahrt hinten mit ins Buch bringen.
Hast du damit gerechnet, dass es diesen Erfolg haben würde? Man kriegt ja irgendwann ein Gefühl dafür, dass man Rückmeldungen kriegt. Man merkt auch, wie sehr will ein Verlag auch ein Produkt. Das sind ja schon Anzeichen dafür. Aber man muss das ja sagen, das ist ja sehr durch die Decke gegangen tatsächlich. Damit gerechnet?
Nee, ich glaube, mit sowas kann man nicht rechnen. Auch im Hinblick auf die Rückmeldung, die ich erstmal zu dem Buch bekommen habe, die waren auch weitestens gefächert. Also was man sich vorstellen kann an Rückmeldung, gab es zu diesem Buch auch. Und Nord-Süd war jetzt besonders euphorisch. Und ab da dachte ich auch, wenn der Verlag selbst so daran glaubt, dann könnte es wirklich auch funktionieren. Aber natürlich ist die erste Hürde und den ersten Erfolg, den man anstrebt, überhaupt erstmal verlegt zu werden. Und man träumt ja noch nicht mal davon, dass es dann auch noch erfolgreich verlegt wird.
Ab welchem Punkt war dir klar, dass das ein Erfolg sein würde?
Oh, also ganz spätestens klar wurde es bei der Ausstellungseröffnung, damals bei der Buchvorstellung in Hamburg, als mein Verleger eine kurze Einführungsrede gehalten hat und dann schon sagte, dass er eigentlich fast schon vor dem Verkaufsstart schon die zweite Auflage in Auftrag gegeben hat, weil eben die erste schon durch Vorbestellungen und die Frühverkäufe eigentlich schon so gut wie weg war.
Lohnt sich das für dich auch als Illustrator, also ohne jetzt Summen nennen zu müssen, aber um eine Idee zu kriegen, also ist das so okay, dass du davon dann auch leben kannst einen gewissen Zeitraum?
Ja, doch. Also ich hatte da wirklich das enorme Glück, dass sich Lindberg eben gut verkauft, dass es gut gestartet ist. Im Prinzip ist natürlich das Arbeiten als Illustrator tendenziell eher ein bisschen schwierig, weil man natürlich nie wirklich feste Einkünfte hat, sondern dann meistens immer sich von Auftrag zu Auftrag durchhangelt. Und das war auch mein Grund, warum ich auch so einen sehr zögerlichen Start in die Selbstständigkeit hatte. Ich habe, wie gesagt, erstmal in einer Werbeagentur gearbeitet, weil ich dachte, so in einem bisschen abgesicherteren Rahmen zu starten in dieses Berufsleben und wirklich als Illustrator arbeiten, das kann nicht schaden. Und ich habe auch seitdem immer versucht, mir mehrere Standbeine zu bewahren. Also auch von Auftragsarbeiten, Bilderbücher auf der einen Seite, Lesungen mit Bilderbüchern auf der anderen Seite und vielleicht auch mal die eine oder andere Unterrichtseinheit oder sowas.
Als der Hessische Rundfunk an dich herangetreten ist, um dann zu sagen, wir machen aus einem Bilderbuch ein Hörbuch, komische Idee erstmal?
Ja, doch eine ungewöhnliche Idee vor allem, weil da rechnet man ja am wenigsten mit. Also man denkt vielleicht kommt da jemand, der vielleicht einen kleinen Zeichentrickfilm oder sonst irgendwas daraus machen will. Aber ein Hörbuch war dann doch eher erstmal ungewöhnlich, eben weil gerade Lindberg war ja so angelegt, dass eben viel in den Bildern erzählt wird und der Text aufgrund dessen ein bisschen minimalistischer häufig daherkommt. Und dann kommt da die Offerte, ein Hörbuch daraus zu machen. Das war doch erstmal ungewöhnlich.
Warum zugesagt? Wie haben sie dich gehuckt?
Ach, zum einen war das Konzept von vornherein überzeugend, also das, was sie machen wollten. Eben so ein bisschen die Geschichte ein bisschen ausbauen und eben mit verschiedenen Charakteren arbeiten. Unter anderem auch der Zeichner, der dann wiederum erzählt, was er gerade zeichnet, sodass quasi eine Schilderung der Bilder im Hörbuch dann drin ist. Das ist also sehr geschickt überlegt. Und dann natürlich mit dem Vorschlag des Sprechers haben sie mich dann sowieso gleich gehabt.
Du hast gesagt, Bastian Pastewka kann nie kommen.
Brisco Schneider liest meine Maus. Ich weiß nicht.
Hast du das so erstmal? Kannst du gut bei Facebook posten. Brisco Schneider liest meine Maus. Wie ist du? Also warst du dann derjenige, der gesagt hat, komm, wir setzen noch eins drauf, wir machen Armstrong? Oder hat der Verlag gesagt, hey, kannst du dir eine Art von zweitem Teil vorstellen?
Die Idee kam in der Tat von mir.
Okay.
Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte mein Verlag das auch irgendwann dann mal dezent mir vorgeschlagen, ob nicht noch eine Fortsetzung machbar wäre. Aber ich habe bei der Arbeit an Lindberg sowieso schon viele Handlungsdetails dann nicht in der Geschichte drin gehabt, weil sie einfach auch vom Umfang dann nicht mehr passten. Zum Beispiel eine kleine Szene, in der Feuer ausbricht und eben die kleine Mausewerkstatt niederbrennt, ist in dieser Form in Lindberg nicht drin. Aber das passte natürlich sehr gut in die logische Fortsetzung, nämlich die Raumfahrt. Und die ist ja auch geprägt von eben doch auch sehr feuerlastigen Katastrophen, die unterwegs passiert sind. Und so passte das schon mal als Startpunkt sehr gut für die Folgegeschichte. Und viele andere Kleinigkeiten kamen dann auch noch zusammen, die dann ja es untermauerten, da könnte noch eine Fortsetzung, ein zweites Kapitel der Mauseluftfahrt folgen.
Denn was viele auch nicht wissen, das kann man im Titel etwas ablesen, es geht auch das erste Lebewesen auf dem Mond, war auch nicht der Mensch, sondern war auch eine kleine Maus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt Lindberg ja in Armstrong auch nochmal vor, richtig?
Ja, das war von vornherein dann die Idee, keine ganz direkte Fortsetzung zu machen, sondern so ein bisschen mit so einem kulturellen Erbe zu spielen, was es so in der Mausegeschichte plötzlich gibt. Nämlich, dass es früher fliegende Mäuse gab, die dann irgendwann aber vergessen wurden, weil Mäusegenerationen sind ja wesentlich kürzer als die menschlichen. Und so kommt dann eine neue, wissbegierige Maus dann plötzlich auf die Idee, mal ein bisschen nachzuforschen und entdeckt, es gab früher fliegende Mäuse und eben auch eine alte Flugmaus wird entdeckt, die dann eben von Pionierzeiten berichten kann und damit die kleine Mondmaus erst inspiriert. Selbst die Kleinsten können alles schaffen.
Torben Kuhlmann hat unter anderem die Bilderbücher Lindberg und Armstrong gezeichnet. Und wenn ihr mal einen Eindruck davon haben wollt, dann könnt ihr bei uns auch auf die Homepage gehen. Da malt auch Torben noch ein bisschen was für uns. Dann seht ihr mal, wie die Bilder eigentlich aussehen. D-Radio Wissen, eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen,
eine Stunde Talk mit Sven Präger.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Torben Kuhlmann ist zu Gast, Illustrator. Du hast 2012 das Studium abgeschlossen, Illustration und Kommunikationsdesign an der HAW in Hamburg mit Schwerpunkt eben Buchillustration. Lindberg war deine Abschlussarbeit, das hast du vorhin auch erzählt. War dir immer klar, dass du Richtung Buchillustration gehen würdest?
Oh, eigentlich eher nicht. Während des Studiums habe ich mich schwerpunktmäßig mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich habe auch immer mal wieder Zeichen-, Trick- und Filmkurse gemacht, aber so ein Schwerpunkt war lange Zeit auch mehr Infografik, informative Illustration. Zum Beispiel habe ich dann schon relativ früh auch im Studium schon Schiffsaufrisse oder ähnliches illustriert. Also zum Beispiel eins meiner ersten Bilder damals war die Santa Maria, das Schiff von Christoph Kolumbus, mit einem Aufriss, wo man in das Schiff reinblicken kann. Und ich dachte, diese Art Illustration wäre wahrscheinlich eher mein Weg, eben weil es meinem eher realistischen Arbeitsstil auch mehr entsprach. Und dazu kam dann noch so die Idee, vielleicht so in dem Bereich Editorial und Zeitschriftenillustration etwas zu machen, also so, oder Zeitungen. Und es ergab sich dann einfach, dass ich für meine Abschlussarbeit doch gerne ein Projekt wirklich komplett selbstständig machen wollte. Und das bietet sich am meisten an, das in Form eines Bilderbuches zu machen, weil man dann wirklich eine Geschichte haben kann und selbst illustriert. Und am Ende hat man ein fertiges Produkt, das man auch auf Messen mitnehmen kann, das man quasi wie sein Portfolio bei sich trägt. Und da habe ich versucht, einfach diese ganzen Leidenschaften, die ich habe, trotzdem in ein Bilderbuch zu packen. Also es ist ein bisschen Film mit drin, weil es kameraperspektivisch gedacht ist. Und es hat auch diesen informativen Charakter, weil es eben so authentisch wie möglich dargestellt sein soll. Und so kam das alles zusammen.
Das heißt auch, das ist das, was dich am ehesten reizt? Also eine Mischung aus realen Geschichten, Info, filmisch Denken? Mhm. Oder wie würdest du es für dich beschreiben, was dich für Geschichten reizen oder für Angänge an Themen?
Ja, ich würde schon sagen, dass so ein gewisser Realismus mich am meisten reizt. Deshalb, also war es für mich auch ganz klar, ich möchte ein so realistisches Porträt wie möglich von dieser vergangenen Zeit machen. Also so Hamburg 1912 und gucken, dass ich da spannende Perspektiven finde. Und als nächstes kam dann der eher filmemacherische Charakter hindurch, dass ich mir nämlich versucht habe zu überlegen, was wären denn die interessantesten Kameraperspektiven für die jeweilige Szene? Also was, wenn ich ein Regisseur wäre, wie würde ich diese Szene inszenieren? Und dann kam wieder der Illustrator, der sich überlegt hat, von diesen ganzen Bildern dieser Szene, die ich dann theoretisch vorm geistigen Auge gefilmt habe, was wäre denn dann die interessanteste Standbildaufnahme? Und das ist dann die Illustration im Bild.
Das hast du tatsächlich für dann fast jedes Bild gemacht, so einen Vorgang? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, im Prinzip schon. Also da läuft dann manchmal so eine Szene vorm geistigen Auge ab und ich halte das dann mental an und sehe, das ist vielleicht das Standbild, was zur Illustration wird. Und dann lasse ich es wieder weiterlaufen und sehe die kleine Vignette oder die Zeichnung noch und ich habe plötzlich den Handlungsbogen in Bildern und brauche quasi gar nicht mehr so viel Text, um die einzelnen Handlungsstränge zu untermalen oder zu bezeichnen, sondern kann die Bilder für sich sprechen lassen.
Wie entscheidest du dann vom geistigen Auge, das ist das, was du zeichnest und nicht das? Also das, was dann dem Plot am meisten dient oder das, was das stärkste Bild ist? Also wie entscheidest du das für dich?
Das ist, glaube ich, ein Kompromiss aus, was das stärkste Bild ist und was für die Handlung gerade am wichtigsten ist.
Gibt es was in Lindberg oder auch in Armstrong, wo du sagst, mit der Seite, mit der Zeichnung bin ich besonders zufrieden, weil?
Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt, ich habe jetzt nicht so die eine Lieblingsillustration, die ich jetzt nennen könnte. Ich mag aber so ein paar Handlungsstränge, die sich über mehrere Seiten hinziehen. Das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel meine Lesung mache und Kinder sind ja ein sehr unmittelbares Publikum, also man kriegt das ja sofort mit. Und dann zum Beispiel der Moment, in dem die Rakete in Armstrong, also der Raketenschlitten, plötzlich zündet, ungeplant und dann erstmal ein Feuer ausbricht in der Wohnung. Das ist also in den Augen und den Reaktionen der Kinder immer ein sehr emotionaler Moment und das macht natürlich Spaß, das vorzutragen.
Aber es ist doch ganz dramatisch.
Es ist ganz dramatisch. Ja, aber da sehe ich am meisten, dass es eben funktioniert, weil auch an der Stelle nicht viel Text vorkommt und das funktioniert dann hauptsächlich über die Bilder. Und deswegen mag ich zum Beispiel diese Sequenz sehr gerne.
War dir immer klar, dass sowas wie Zeichnen dein Weg, dein Medium sein würde?
Boah, in gewisser Weise war das vorprogrammiert, weil ich schon immer sehr viel gezeichnet habe. Also auch im Kindergarten schon. Also ich kann mich an kaum eine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich mal nicht gezeichnet habe. Das wurde dann erst so in der Oberstufe, Gymnasium ein bisschen weniger. Und dann auch war es auch gar keine so unmittelbare, direkte Entscheidung, das jetzt beruflich machen zu wollen. Weil eben ja, Künstler oder Illustrator, das ist auch nicht der sicherste berufliche Weg, den man damit einschlägt. Das muss man sich vorher schon genau überlegen, ob man das wirklich machen will. Und da war ich ein bisschen zögerlich, weil ich dann doch manchmal auch so ein kleines Sicherheitsbedürfnis habe. Und da hatte ich auch einen mutigen Moment und gesagt, ich probiere das jetzt erstmal. Wenn es dann nicht ist, kann man ja theoretisch immer noch abbrechen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es eben auch mir Spaß macht, das wirklich auch als berufliche Perspektive zu verfolgen.
Wie bist du, wenn du zeichnest? Also ist das ganz für dich im Flow?
Im Idealfall kommt man da rein, ja. Also manchmal ist es ein bisschen sperrig, da reinzukommen. Gerade hat man wieder das Problem mit dem leeren Papier und den aus irgendeinem Grund immer nicht funktionierenden ersten Strichen. Aber so nach und nach kommt man rein und irgendwann kommt man fast in diesen Zen-Moment, wo man dann auch wirklich nicht mehr aufhören möchte. Aber da muss man sich erstmal reinarbeiten.
Wie lange malst du? Also gibt es für dich einen Rhythmus, den du dir gibst und sagst, okay, ich muss 3 Stunden am Tag malen, damit ich ein Produkt fertig kriege? Oder wie organisierst du dir das?
Auch das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man mir gibt für ein Projekt. Ich kann natürlich mich auch ganz gut immer daran richten, wenn ich jetzt wirklich nur eine Woche für irgendwas Zeit habe, arbeite ich auch ein bisschen langsamer. Und wenn es eben ganz knapp sein muss, kann ich auch mal irgendwie fast einen Tag und eine Nacht durchmalen. Aber dann bin ich auch wirklich erstmal durch damit.
Kinder oder Erwachsene als Thema, oder ist egal? Also in dem Moment, wo es, keine Ahnung, den Sachen Realismus und den Sachen entspricht, die dir Spaß machen, dann ist wurscht, ob Kinder oder Erwachsene als Publikum?
Ja, das ist dann ziemlich egal. Ich habe auch damals bei Lindberg und bei Armstrong, eigentlich bei allen meinen Büchern, nie so wirklich vorher einen Fokus gelegt. Jetzt, das ist meine Zielgruppe, da muss es passen. Sondern meine Zielgruppe war eigentlich immer ich selber. Also die Bilder mussten mir gefallen, also so wie ich jetzt bin, so mit meinem Alter jetzt. Aber gleichzeitig immer noch der Hintergedanke, es hätte mir als Kind auch gefallen sollen. Und damit habe ich quasi für mich so die Palette der Zielgruppe festgesetzt. Und ich überlege mir eigentlich nicht groß vorher, das ist jetzt für Kinder, das muss auch dementsprechend aussehen.
Sonst darf selbst auch noch Spaß machen.
Ja.
Irgendwie dabei. Sagt Torben Kuhlmann, hat 2 Bücher veröffentlicht in den letzten Jahren, Lindberg und Armstrong, die sehr viel Spaß machen. Guckt sie euch an bei uns auch auf der Homepage und dann seht ihr, dass sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene auf jeden Fall funktionieren. D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Präger.
D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Torben Kuhlmann ist zu Gast. Jenseits von Armstrong und Lindberg, das sind jetzt 2 Bücher, die sehr erfolgreich sind. Wo findet man sonst Sachen von dir? Wer bucht dich sonst? Für was?
Oh, das ist auch relativ weit gefächert. Man findet mich so quasi im Hinterstübchen bei dem einen oder anderen Werbespot. Damals in der Agentur natürlich, da habe ich viele Storyboards gezeichnet für Werbefilme, die dann später produziert
wurden. Zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich mitunter für Edeka Storyboards gezeichnet. Also diese Kampagne, wo der Edeka-Verkäufer immer unglaublich viel weiß, da habe ich das ein oder andere Storyboard für gezeichnet. Und auch später freiberuflich natürlich für die Werbung noch immer was. Aber das ist natürlich im Hintergrund. Da habe ich nur so ein bisschen mir überlegt, wie könnte eine Kameraeinstellung oder ähnliches aussehen. Und dann bin ich immer ein bisschen
froh. Da kommt auch das filmische Denken her.
Genau. Ja. Da bin ich dann auch immer ein bisschen froh, wenn ich dann wirklich mein fertiges Produkt sehe und denke, ach, diese Einstellung habe ich mir überlegt und jetzt hat wirklich irgendwie ein Produktionsteam und ein Regisseur versucht, diese von mir grob gemachte Zeichnung umzusetzen, indem man vielleicht das Regal genauso gewählt hat und die Figur ähnlich ins Bild gesetzt hat. Das ist dann schon ein ganz schöner Moment.
Wo noch?
Jetzt, also ich versuche auch immer mal wieder für Zeitungen zu arbeiten und zu illustrieren. Also wenn es da mal eine Kolumne oder ähnliches gibt oder eine kurze Geschichte, die illustriert werden soll, das mache ich dann auch. Da findet man mich ab und an. Jetzt zu Neujahr habe ich auch für die Zeit eine Illustration gemacht, für eine Neujahrsgeschichte für Kinder auf der Zeitseite für Kinder. Umschlagsillustration für andere Bücher, also für Jugendbücher mache ich mitunter auch. Also ich versuche wirklich fast in allen Bereichen der Illustration irgendwie so ein klein bisschen den Fuß in der Tür zu haben.
Ich frage das auch deshalb, weil, das hast du vorhin auch angedeutet, der Markt tendenziell ja, glaube ich, eher schwer ist als Freiberufler, oder? Schätze ich das falsch ein?
Ja, doch. Manchmal hat man Glück und dann kommt eben der Anruf, aber manchmal klingelt das Telefon eben auch lange nicht. Und man neigt ja doch dazu, dann immer, wenn es dann schon mal ein paar Tage nicht geklingelt hat, dass man ein bisschen nervös wird. Und ja, er ist auch, glaube ich, ganz gut umkämpft, der Illustrationsmarkt, weil es natürlich auch viele Absolventen, viele junge Studenten gibt, die dann auf den Markt stürmen. Dann gibt es aber auch die ganzen alten Hasen in der Branche. Und wenn man dann mal so guckt, so viel Illustrationsbedarf gibt es dann vielleicht doch gar nicht. Also wenn man dann so die ganzen großen Zeitungen oder Zeitschriften mal durchblättert, so viel Illustrationsanteil ist dann gar nicht. Und das müssen natürlich dann aber sich die Illustratoren untereinander aufteilen.
Wenn du dir was wünschen dürftest, jetzt auch für die kommenden Jahre, gibt es ein Projekt, wo du sagst, das würde ich unbedingt gerne mal machen wollen?
Auch wieder schwierig zu beantworten, weil das Projekt, das man machen will, ist eigentlich immer gerade die Idee, die man gerade ausbrütet.
Deshalb, welche ist das gerade?
In der Tat brüte ich gerade an den Ideen für ein drittes Mausebuch.
Kannst du da mehr zu sagen?
Oh, ich weiß nicht, ob...
Steigt die Nord-Süd aufs Dach.
Ja, ob ich da schon zu viel preisgeben kann, weil manchmal wirft man ja doch dann nochmal was über den Haufen. Aber ja, ich glaube, es wird nochmal abenteuerlich.
Ja? Schon, also gibt es eine Deadline irgendwie, dass du sagst, bis dann möchtest du damit fertig sein?
Das noch nicht. Es gibt für mich intern eine Deadline, bis wann ich denn dieses Konzept für ein drittes Buch für mich zumindest schon mal komplett ausgearbeitet haben will, dass ich sagen kann, so soll das Buch werden, das will ich erzählen. Dann kann ich es nämlich auch mit der entsprechenden Inbrunst dann dem Verlag vorstellen.
Wenn du dir die nächsten Monate jetzt für 2017 irgendwie anguckst, ist das dann vor allen Dingen das, worum es gehen wird, da ein bisschen konzeptionell dran zu arbeiten oder was steht bei dir an?
Ja, doch. Also gerade die Konzeptionsarbeit für das nächste Buch, also es steht auch fest, ich mache auch weitere Bücher mit Nord-Süd. Wir arbeiten gerade an den Konzepten für 2 Büchern und davon hängt es jetzt ab, wie schnell diese fertig sind, damit ich dann die wirkliche Arbeit an diesen Büchern über die nächsten 2 Jahre verteilen kann.
Torben Kuhlmann hat die Bücher gemacht, Lindberg und Armstrong. Zeichnet für uns auch noch, das packen wir mit bei uns auf die Homepage. Und war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst, vielen Dank.
Gerne, sehr gerne.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage, deradiowissen.de. Wie gesagt, da auch ein paar Bilder, das packen wir noch mit auf die Page. Podcast gibt es natürlich auch, wenn man eure Podcasts herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Deradio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.